Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Im rasenden Strom, wie die Elektrizität unser Leben verändert hat. Ein Feature von Günther Wessel.
Ohne Strom zu leben, können wir uns nicht vorstellen. Das geht nicht.
Hans-Walter Dobbelmann, Leiter der Zeitreise Strom des Elektrizitätsmuseums im Umspannwerk Recklinghausen.
Andächtig habe ich vor der Maschine gestanden und in ihr inbrünstig die vollkommene Verkörperung moderner Schönheit bewundert. Kein Zweifel, man muss den Begriff dieser Schönheit, ich meine das Schöne an kunstgewerblichen Dingen, heute eher weiter als enger fassen.
Der belgische Architekt und Designer Henri van de Velde, angesichts des von Siemens und Halske gelieferten Dynamos auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900.
Die Vision, die mit Elektrifizierung verbunden war, sollte man auch nicht unterschätzen. Die kulturelle Bedeutung, die man der Elektrizität beimaß im Vergleich zu anderen Energieformen. Also Elektrizität galt als modern und auch diejenigen, die für elektrische Geräte warben, haben das sehr gut geschafft, dieses Image auch zu bedienen.
Nina Lokowski, Technikhistorikerin aus Berlin.
Deutschland verbraucht ungefähr 560 Terawattstunden Strom pro Jahr. Das wird aber steigen durch Rollout der Wärmepumpen, durch Hochlauf der E-Mobilität. Wir werden dann ungefähr bei 700 Terawattstunden jährlich liegen. Die Schätzungen reichen von 680 bis 750.
Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck im Januar 2022.
Wenn wir jetzt nochmal in die Anfänge der Elektrifizierung, auch des Alltags zurückschauen, ins Ende des 19. Jahrhunderts fällt natürlich zuerst auf, dass die elektrische Beleuchtung einzieht.
Sophie Gerber, Technikhistorikerin in Wien.
Also das Mythische von Elektrizität, das gibt es tatsächlich. Das gibt es deshalb, weil das eben eine unsichtbare Kraft ist. Man kann Strom sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken, geht alles. Aber eben in Wirklichkeit ist er nicht physisch vorhanden. Ich sehe das Zeug nicht. Und das nötigt Respekt ab und macht wahrscheinlich auch ein bisschen...
Die natürlich vorkommende Elektrizität ist ungebändig. Blitze, die über den Himmel zucken, die willkürlich einschlagen und Verwüstungen anrichten. Das alles begleitet von Unwetter und dröhnendem Donner. Eine bedrohliche Urgewalt.
In der Physik ist Strom eine definierte Größe.
Oliver Gutschka sieht das anders, nüchterner. Er ist promovierter Physiker und leitet das Schülerlabor der Brandenburgischen Technischen Hochschule Cottbus-Senftenberg. Einführung in die Elektrizität.
Von Strom spricht man, wenn Elektronen sich durch ein Metall bewegen. Und dann kann man das messen, wie viele Elektronen pro Zeit dort lang kommen. Und ein Maß dann dafür ist die Stromstärke, die in Ampere gemessen wird. Korrekt gesagt, bewegte Ladungsträger sind elektrischer Strom.
Bewegte Ladungsträger sind elektrischer Strom. Der Rechner, auf dem das Manuskript dieser Sendung geschrieben wurde, arbeitet mit Strom. Das Aufnahmegerät und das Mikrofon, mit dem die Interviews aufgenommen wurden, ebenso wie das Studio, in dem die Sendung produziert wurde. Und hören kann man die Sendung auch nur wegen bewegter Ladungsträger.
Gestatten, hier spricht der Elektrolog. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptsäler. Ich sorge für euren Saft. Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom.
1974, die deutsche Rockband Guru Guru mit ihrem Song Der Elektrolurch.
Der griechische Naturphilosoph Thales von Milet gilt als Entdecker der Elektrizität. Er soll um 550 vor unserer Zeitrechnung als erster die elektrostatische Aufladung von Bernstein entdeckt haben. Zumindest hat er das Phänomen wohl als erster beschrieben. Denn reibt man Bernstein an einem Tierfell, bleiben kleine Staub- und Schmutzpartikel, Stroh oder Federn daran hängen.
Man kann Elektrizität durch Reibung erzeugen. Wenn ich einen Kunststoff mit einem Fell reibe, machen ja manche unfreiwillig beim Pullover ausziehen, dann laden sich die Haare auf und stehen zu Berge. Und also diese Effekte kannte man schon lange, aber konnte es nicht erklären und zum Anfang jetzt auch nicht technisch nutzen.
Der englische Arzt William Gilbert zeigt um 1600, dass auch andere Gegenstände, beispielsweise Glas, Edelsteine und Harze, ähnlich wie Bernstein reagierten und nennt diese Elektrika, vom griechischen Wort für Bernstein, Elektron. Etwas später entwickelt der Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke eine erste Elektrisiermaschine, die durch Reibung Elektrizität erzeugt. Und der Engländer Stephen Gray versucht 1729, den so hergestellten Strom möglichst weit zu transportieren. Er entdeckt dabei, dass bestimmte Stoffe wie Metall oder Hanf sie gut leiteten, andere wie Seide schlecht oder gar nicht. Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es zahlreiche parallele Entwicklungen. Elektrisiermaschinen sind nun modern. Und Gray entdeckt, dass auch menschliche Körper Elektrizität leiten können. Johann Gottlieb Krüger, Medizinprofessor in Halle, glaubt, dass man Kranke durch Stromstöße heilen kann. Er veröffentlicht 1744 eine Abhandlung über die positiven Wirkungen der Elektrifikation. Und in seiner Nachfolge versuchen zahlreiche Mediziner, Ohnmacht, Gicht und Rheuma mit Elektrisiermaschinen zu kurieren.
Der deutsche Physiker Georg Matthias Bose unterhält seine Gäste mit der Venus Electrificata. Eine junge Dame begrüßt bei Abendveranstaltungen seine Gäste mit einem Kuss. Allerdings steht sie auf einem isolierten Hocker und ist mit einer Elektrisiermaschine verbunden. Beim Kuss entlädt sich schmerzhaft die elektrische Ladung.
Ein Engel, dessen Blick sofort das Herz raubt, wenn seine Schönheit nur das bloße Sehen erlaubt, des Taille Venus gleicht, wo auf den Lippen Glut und Ros und Lilie auf keuschen Wangen ruht.
Bose hat nicht nur ein Interesse an Elektrizität, sondern auch eine lyrische Ader. Er verfasst ein Lehrgedicht über die Elektrizität nach ihrer Entdeckung und Fortgang, das tatsächlich 1744 in Wittenberg auch gedruckt wird und in dem er in der Ich-Form über den elektrischen Kuss schreibt.
Und nahm der Venus einen Kuss. Doch Himmel, wie bekam mir solcher Frevelmut? Es schien ein schmetternd Stechen, verdrehte fast den Mund, die Zähne wollten brechen.
Noch größer werden die Entladungen, nachdem Ewald von Kleist 1745 in der pommerschen Kleinstadt Kamin und Pieter von Müsschenbroek im niederländischen Leiden fast zeitgleich versuchen, die Elektrizität einer Elektrisiermaschine zu speichern. Sie füllen Wasser in ein Glasgefäß, das innen und außen mit Metallfolie belegt ist, stecken oben einen Draht hinein und verbinden ihn mit der Maschine. Die sogenannte Leidener Flasche ist die frühe Form eines Kondensators und wird vor allem zur Demonstration elektrischer Kraft genutzt. So stellt im April 1746 Jean-Antoine Nollet in Versailles 180 Gardesoldaten vor Ludwig XV. Im Kreis auf, lässt sie sich an den Händen fassen und elektrisiert den ersten mit einer Leidener Flasche. Der König und die Hofgesellschaft sind entsetzt und begeistert, als 180 Mann fast gleichzeitig vor Schreck und Stromschlag in die Luft springen. Man sieht die Wirkung des elektrischen Stroms, aber nicht, was passiert.
Wild zuckt der Blitz. In fahlem Lichte steht ein Turm. Der Donner rollt. Ein Reiter kämpft mit seinem Ross, springt ab und pocht ans Tor und lärmt. Sein Mantel saust im Wind. Er hält den scheuen Fuchs am Zügel fest. Ein schmales Gitterfenster schimmert golden hell und knarrend öffnet jetzt das Tor ein Edelmann.
So beginnt Nikolaus Lenaus gruselige Ballade Die Füße im Feuer von 1882. Und seitdem es dank der Elektrizität bewegte Bilder auf der Kinoleinwand gibt, kommt kein Gruselfilm ohne Blitz und Donner aus. Sei es auf Draculas Burg oder in Frankensteins Schloss. Dort bewirkt die eingefangene Energie des Blitzschlags, dass Viktor Frankenstein es schafft, sein aus Leichenteilen zusammengesetztes Kunstwesen zum Leben zu erwecken. Es ist für Frankenstein ein von ihm auch so bezeichneter göttlicher Schöpfungsakt. Elektrizität schafft Leben. Auch Edgar Allan Poe lässt mit ihrer Hilfe eine ägyptische Mumie wieder auferstehen. Sie ist eine wirklich göttliche Kraft. In fast allen Religionen und Kulturen ist der Blitzschlag eine Axt, ein Beil oder ein Hammer, der von dem mächtigsten Gott geschleudert wird. Erstmalig überliefert ist der Gewittergott auf einem babylonischen Rollsiegel aus Ur. In der griechischen Mythologie ist Zeus der Blitzeschleuderer, in der altgermanischen Thor oder Donar. Es dauerte lange, bis man wusste, dass sich hinter dem Blitzschlag elektrische Entladungen verbergen.
Das entsteht durch Reibungselektrizität, dass Wasserdampf, der aufsteigt, sich mit Eispartikeln in der Atmosphäre reibt und dadurch, weil das so große Mengen sind, entstehen da große Mengen Elektrizität in Wolken. Und wenn es zu viel ist, entlädt sich das dann von Wolke zu Wolke oder von Wolke zu Erde.
Benjamin Franklin, Wissenschaftler und einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, der auch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mit unterzeichnete, spricht 1749 erstmals davon, dass Blitze nur elektrische Entladungen seien. Und lässt 1752 ein gefährliches Experiment durchführen. Während eines Gewitters wird ein Drachen an einem Metalldraht steigen gelassen. Der Drachen soll vom Blitz getroffen werden und das Metall dann die Ladung zum Boden ableiten.
Und dann gab es natürlich auch in der Wissenschaftsgeschichte Menschen, die mutig genug waren, so wie der Franklin eben, bei Gewitter mit einem Drachen aufs Feld zu laufen und den Blitzableiter zu erfinden. Es gab auch Kollegen von ihm, die das gemacht haben und die nicht so viel Glück hatten. Die haben dann einen hübschen Nachruf gekriegt, aber mehr war nicht. Ist auch passiert.
Im frühen 19. Jahrhundert werden die wissenschaftlichen Grundlagen gelegt und die physikalischen Gesetze hinter der Elektrizität formuliert. Volt, Watt, Ampere und Ohm sind die Begriffe und Einheiten, die seither für die physikalische Lehre von der Elektrizität wichtig sind. Alle benannt nach Physikern des 18. und 19. Jahrhunderts.
Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom.
Volt. Die Einheit und das Maß der elektrischen Spannung. Benannt nach dem italienischen Physiker Alessandro Volta, dem Erfinder der sogenannten Voltaschen Säule, der ersten funktionstüchtigen elektrischen Batterie. Watt. Benannt nach dem schottischen Wissenschaftler und Ingenieur James Watt. Die Einheit der elektrischen Leistung, die beschreibt, wie viel Energie in einer bestimmten Zeitspanne genutzt wird. Ampere. Der französische Mathematiker und Physiker André-Marie Ampère war Namenspatron der Einheit der elektrischen Stromstärke. Ohm. Die Einheit für den elektrischen Widerstand wurde nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm benannt, der 1826 den Zusammenhang zwischen Stromstärke, Ampere, Widerstand, Ohm und Spannung, Volt, nachwies. Nämlich, dass in einem stromdurchflossenen Leiter die Stromstärke dem Quotienten aus Spannung und dem jeweiligen Widerstand entspricht. Diese Formel wird auch als das Ohmsche Gesetz bezeichnet.
Wir fußen mit all dem, was wir heute tun, auf dem Ohmschen Gesetz, das sich bis heute zumindest offensichtlich als physikalisch, soweit man das sagen darf, richtig erwiesen hat.
Sagt Hans-Walter Dobbelmann, der Leiter des Elektrizitätsmuseums in Recklinghausen. Was kompliziert klingt, lässt sich mit Analogien am besten erläutern. Vielleicht anhand von Wasser, das durch einen Schlauch fließt. Dabei entspricht die Menge des durchfließenden Wassers der Stromstärke in Ampere. Der Druck oder die Geschwindigkeit, mit dem er kommt, der Voltzahl. Spannung und Stromstärke, also Volt und Ampere, bilden multipliziert die Einheit Watt. Eine Einheit, die meist in Bezug zur Zeit gesetzt wird. Wenn ein moderner Föhn etwa 1000 Watt Leistung bringt, dann heißt das, dass eine Stunde Haare trocknen eine Kilowattstunde Strom braucht, was momentan etwa 37 Cent kostet. 1000 Watt sind 1 Kilowatt, 1000 Kilowatt 1 Megawatt und 1000 Megawatt dann 1 Gigawatt. Ein modernes Windrad erzeugt eine Leistung von 4 bis 7 Gigawattstunden pro Jahr. Der durchschnittliche Stromverbrauch eines 4-Personen-Haushalts in Deutschland liegt bei 2.900 Kilowattstunden. Wird auch Warmwasser elektrisch erzeugt, sind es 4.500 Kilowattstunden.
Dann braucht es aber noch ein paar Geräte, mit deren Hilfe man dann Elektrizität nutzbar machen kann. Und die folgen dann in der Zeit so ab 1860.
1866 entwickelt Werner von Siemens das dynamoelektrische Prinzip. Die Dynamo-Maschine wandelt mechanische Energie in elektrische Energie um. Mit Blick auf das Geschäftspotenzial seiner Innovation schreibt er:
Die Effekte müssen bei richtiger Konstruktion kolossal werden. Die Sache ist sehr ausbildungsfähig und kann eine neue Ära des Elektromagnetismus anbahnen. Magnetelektrizität wird hierdurch sehr billig werden.
Wenn Elektronen durch einen Draht hindurchwandern, passiert zweierlei.
Einmal wird er warm,
sagt der Physiker Oliver Gutschka.
Man macht den Draht einfach so dünn, dass der anfängt zu glühen. Und dann erzeugt man Wärme. Und das ist die einfachste Art, Elektrowärme zu erzeugen. Benutzt man im Haushalt, in der klassischen Kochplatte, im Toaster, im Föhn, in der Kaffeemaschine. Ein Draht wird einfach warm, wenn man Strom durchleitet.
Und die zweite Wirkung?
Der Draht wird magnetisch, wenn Strom durchfließt. Das ist auch immer so, kann man auch nicht abschalten, sondern das kann man nutzen, wenn man jetzt einen Elektromagneten haben möchte. Da kann man aber die Wirkung verstärken, indem man den Draht mehrere tausend Mal um denselben Kern wickelt, dann verstärkt sich die Wirkung. Und dann hat man Elektromagneten, da kann man was anheben.
Das Interessante an der magnetischen Wirkung des Stromes ist, man kann den Effekt auch umkehren. Gutschka nimmt eine Spule aus Kupferdraht, die über Kabel mit einer Glühbirne verbunden ist. Mit der anderen Hand führt er einen Magneten durch sie hindurch. Die Lampe leuchtet auf.
Bewegte Magnete erzeugen Strom. Das nennt man elektromagnetische Induktion. Ich kann auch den Magneten festhalten und die Spule bewegen.
So wird der größte Teil des Stromes weltweit erzeugt. Denn jedes Kraftwerk nutzt diesen Effekt.
Im Kohlekraftwerk wird Kohle verbrannt, Wasser gekocht und der heiße Dampf treibt eine Turbine an und die dreht sich. Und die dreht den schweren Magneten. Im Windrad sind das einfach so Neodym-Magnete, so große, die durch den Wind gedreht werden. Ringsrum sind Spulen und da wird der Strom erzeugt.
Das sei ein wahnsinnig einfaches Prinzip, sagt Gutschka und er gerät ins Schwärmen. Über großtechnische Ingenieurkunst. Denn will man eine Stadt mit Strom versorgen, braucht man große Kraftwerke, die exakt arbeiten. 50 Mal pro Sekunde drehen sich tonnenschwere Magnete entlang der Spulen. 3000 Mal pro Minute. So entsteht Wechselstrom. Und weil der Magnet 50 Mal pro Sekunde die Richtung wechselt, Wechselstrom mit 50 Hertz. Hertz, benannt nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz, ist die Einheit der Frequenz. Sie gibt die Anzahl sich wiederholender Vorgänge pro Sekunde an.
Das ist dreimal so schnell wie eine übliche Wäscheschleuder zu Hause. Dreimal so schnell. Und bei einer Wäscheschleuder, wenn da eine Socke quer liegt und es entsteht Umwucht, dann hüpft die durch die Wohnung. Und im Kraftwerk sind das ganz andere Massen. Das sind Tonnen, die da gedreht werden mit 50 Umdrehungen pro Sekunde. Und diese Drehzahl muss konstant gehalten werden unter allen Umständen.
Der so erzeugte Wechselstrom setzte sich in einem längeren Wirtschaftsstreit gegenüber dem Gleichstrom als Standard durch. Sein Vorteil? Er lässt sich über Transformatoren in beliebig hohe Spannungen hinauf oder hinunter umwandeln. Dabei sinkt die Stromstärke in dem Maße, wie die Spannung steigt. Und unter hoher Spannung lässt sich bei niedriger Stromstärke elektrische Leistung mit sehr geringen Verlusten über weite Strecken übertragen. Werner von Siemens schrieb 1880 in der Rückschau auf seine Entwicklung des elektrodynamischen Prinzips:
Wenn man früher einem Elektrotechniker eine Aufgabe stellte, bei welcher Elektrizität größere Arbeit auszuüben hatte, dann pflegte er wohl zu sagen, die Elektrizität tut keine Hausknechtsarbeit, die ist für feinere Arbeit bestimmt. Sie kommandiert, dirigiert, löste Kräfte aus und ein, aber schwere Arbeit selbst zu tun, ist nicht ihre Sache. Das hat sich nun in der neueren Zeit vollständig geändert. Die dynamoelektrische Maschine befähigt uns jetzt, elektrische Ströme von jeder gewünschten Stärke billig zu erzeugen. Die Elektrizität kann mithin jetzt auch in die Reihe der schwer arbeitenden Mächte eintreten.
Denn bis dahin waren als Stromquellen nur Batterien sowie einfache rotierende Stromerzeuger gebräuchlich, deren Leistungsfähigkeit jedoch einzig zum Telegrafieren und für kleine Anwendungen im Bereich der Galvanik, zum Beispiel zum Versilbern von Bestecken, ausreichte. Und Siemens denkt weiter.
Ich dachte unter anderem damals schon an elektrische Bahnen durch Berlin, um den Verkehr auf den Straßen zu vermindern.
1879 präsentiert die Firma Siemens und Halske auf der Berliner Gewerbeausstellung die erste elektrische Lokomotive. Rund 90.000 Besucher lassen sich mit dem 18 Personen fassenden Wagen auf einer 300 Meter langen Kreisbahn durch die Ausstellung fahren. 1881 zeigen Siemens und Halske elektrische Bahnen auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris und 1882 auf der Allrussische Industrie- und Handwerksausstellung in Moskau. Doch zunächst sind die Straßenbahnen nicht sehr erfolgreich, denn die Stromführung erfolgt durch eine offenliegende Mittelschiene. De facto liegt hier auch eine Starkstromleitung offen. Erst nachdem man einen mitführenden Bügel zur Stromabnahme von der Oberleitung erfunden hatte, werden Straßenbahnen gefragt. 1891 gab es in drei deutschen Städten elektrische Straßenbahnen. 1896 waren es schon 42 Bahnen mit einer Streckenlänge von 582 Kilometern. Und 1903 umfasste das städtische Bahnnetz 3.692 Kilometer in 134 Städten in Deutschland. Viel mehr Städte wurden es nicht mehr. Allerdings stieg die Anzahl der Kilometer. Das Zeitalter der Stromnutzung hat nun wirklich begonnen.
Und der Startschuss, den würde ich im Oktober 1891 sehen. Da gibt es das erste Mal eine Hochspannungsübertragung mit Wechselstrom von einem Wasserkraftwerk in Laufen am Neckar auf das Gelände der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Frankfurt am Main. Und das ist eigentlich so der Moment, ab da man sagen kann, jetzt geht's. Und das ist 1891.
Elektrizität wird gefeiert. In Frankfurt auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung. In Paris 1900 in einem über und über illuminierten Palast der Elektrizität auf der Weltausstellung. Der Politiker Friedrich Naumann schreibt in einem Brief von der Pariser Weltausstellung 1900:
Wer die Wirksamkeit der Elektrizität auf der Ausstellung beschreiben will, muss einfach die ganze Ausstellung beschreiben. Denn überall, überall glimmt der Funken. Die Illumination, der Fahrstuhl, das mechanische Theater, der Scheinwerfer, die Spinnmaschine, das Automobil, die Korkmaschine, die Milchzentrifuge. Wo soll man anfangen und aufhören, wenn man von der Elektrizität reden will?
Und der Scientific American schreibt im selben Jahr:
Das Publikum ist der Auffassung, wenn es irgendetwas unter der Sonne gibt, das Elektrizität nicht zu tun vermag, ist es nicht wert, überhaupt getan zu werden.
Mit den Weltausstellungen und so weiter kommen ja eben auch diese riesigen Elektrizitätsausstellungen eben auf. Es ist immer grafisch, gestalterisch immer ein Spektakel und auch von der Inszenierung her, wie eine Reihe von Damen dann mit elektrischen Kandelabern auf dem Kopf zum Beispiel posiert.
Sophie Gerber betreut die Sammlung Haushaltstechnik im Technischen Museum Wien. Sie lehrt an der Universität Wien und beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Kulturgeschichte der Elektrizität.
So ein Touch von Varieté, eben von Spektakel und eben auch von pompöser Inszenierung, auch um zu zeigen, dass es ungefährlich ist und auch was mit Fortschritt und Modernität zu tun hat.
Licht ist es. Die Nacht, die zum Tage wird. Das macht Elektrizität besonders attraktiv.
Licht ist im Grunde auch der Türöffner, denn mit elektrischem Licht bekommt man eine Beleuchtungsquelle, mit der man buchstäblich die Nacht zum Tag machen kann. Das ging mit keiner anderen Lichtquelle, die man bis dahin hatte. Das geht erst mit dem elektrischen Licht, weil das alleine in der Lage ist, diese Helligkeiten zu produzieren. Und damit verändert sich natürlich alles, weil jetzt die Menschen in der Lage sind, im Grunde von der Natur unabhängig ihren Alltag einzurichten, während ja vorher der Tag- und Nachtrhythmus im Prinzip auch das Leben der Menschen bestimmt hat, mit den langen Arbeitsrhythmen im Sommer und den kurzen im Winter, wird das durch die Elektrizität im Grunde aufgehoben. Also das ist so ein Stück Emanzipation von der Natur, vermeintliche Emanzipation von der Natur.
Licht bringt Sicherheit, und sei es nur gefühlte. Das lichtscheue Gesindel wird angeblich durch Straßenbeleuchtung vertrieben. Die Elektrizität mindert die Härten des Lebens. Sie sorgt angeblich als Düngemittel für bessere Ernten. In der Elektrokultur wird ein Feld unter galvanischen Strom gesetzt. Galvanisch behandeltes Wurzelgemüse soll 4-mal so ertragreich wie unbehandeltes sein. Sie mindert auch die Härten der Arbeit. Émile Zola beschreibt 1901 in seinem utopischen Roman Arbeit eine voll elektrifizierte Fabrik.
Die Maschinen machten alles. Elektrisch angetrieben, ein erhebender Anblick, eine Armee gehorsamer, ausdauernder und unermüdlicher Arbeiter. Brach eines ihrer stählernen Glieder, so ersetzte man es, ohne ihnen einen Schmerz zuzufügen. Qualen, wie sie die Menschen empfinden, gab es nicht mehr. Die Maschinen waren nun die Freunde des Arbeiters, nicht mehr seine Konkurrenten wie einst. Sie befreiten ihn, anstatt ihn noch mehr auszubeuten. Während er ruhte, verrichteten sie seine Arbeit. Das Einzige, was zu tun blieb, war ihre Überwachung und Kontrolle durch Knopfdruck.
Die Elektrizität ist wieder Erlöser. Sie wird von der göttlichen zur politischen Kraft, die gesellschaftliche Unterschiede nivelliert, die Gesellschaft gerechter macht, die Zukunft verheißt. In der jungen Sowjetunion beschließt die Kommunistische Partei 1920 auf ihrem Parteitag den Staatsplan zur Elektrifizierung Russlands. Lenin verkündet das Motto:
Kommunismus, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes.
Und spricht davon, dass es der Sowjetmacht gelingen müsse,
dass jede Fabrik, jedes Kraftwerk zu einer Stätte der Aufklärung wird. Und wenn Russland sich mit einem dichten Netz von elektrischen Kraftwerken und mächtigen technischen Anlagen bedeckt haben wird, dann wird unser kommunistischer Wirtschaftsaufbau zum Vorbild für das kommende sozialistische Europa und Asien werden.
Doch egal, ob im Kapitalismus oder in der Sowjetunion, Strom dient zunächst nur zur Beleuchtung. Der Drei-Schichten-Betrieb in der Industrie ist erst mit Strom zu verwirklichen.
Aber so ein Gebäude von der Größe, wo wir hier gerade drin sitzen, 55 Meter lang, im Schnitt so 6 Meter hoch, das konnten sie vor 1900 praktisch nicht so hell ausleuchten, dass sie da nachts drin arbeiten können. Und mit dem elektrischen Licht fängt das dann an und geht dann auch.
Krupp errichtet 1888 in Essen ein eigenes Elektrizitätswerk zur Beleuchtung von Werkstätten, das 1891 erweitert wird, um auch die Büros mit Elektrizität zu versorgen. Die Werkstätten werden aber erst 1892 versuchsweise mit Elektromotoren ausgestattet. Die Dampfmaschinen und Gasmotoren erscheinen ausreichend. In Berlin gibt es 1890 3, ein Jahr später 8 Betriebe mit einem elektrischen Antrieb. Lediglich bei der AEG, der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, und ab 1891 auch bei Siemens und Halske kommt es in den Produktionsstätten in größerem Umfang zum Einsatz von Elektromotoren. Doch sukzessive setzt sich die neue Energieform in den Betrieben durch, vor allem weil sich Elektromotoren besser regeln und einzeln steuern lassen. Auch im privaten Bereich wird die neue Energie schnell populär. Die Technikhistorikerin Nina Lokowski aus Berlin, die sich in ihrer Forschung vor allem mit der Geschichte der Energienutzung privater Haushalte beschäftigt hat, weiß warum.
Elektrizität gilt als sauber, als modern. Das ist die zukunftsweisende Energie.
Wieder ein Zukunftsversprechen.
Ende des 19. Jahrhunderts sind die physikalisch-technischen Grundlagen für die Bändigung und Nutzung der Elektrizität gelegt. Der Strom hat seine unmittelbare Macht verloren. Er ist nicht mehr die göttliche, unbeherrschbare Kraft. Strom wird produziert. Er ist ein nutzbarer Geist. Er dient der Beleuchtung, dem Antrieb von Maschinen. Und er ist ein Geschäft.
Strom ist immer ein Handelsgut gewesen. Das heißt, irgendjemand hat irgendwo mit einer Turbine Strom gemacht und hat den verkauft. Die verkaufen natürlich zuallererst mal da, wo viele Kunden sind. Und das sind die Städte.
Hans-Walter Doppelmann, Leiter des Elektrizitätsmuseums in Recklinghausen.
Es werden Kraftwerke gebaut, also gar nicht weit weg von hier unter den Linden, die erste Blockstation. So, das, die Energieerzeugung wächst und Abnehmer finden sich im gewerblichen Bereich, Restaurants, Theater, öffentliche Beleuchtung natürlich.
Und mit dem Kraftwerksbau entsteht ein Problem, wie die Berliner Technikhistorikerin Nina Lokowski weiß.
Unausgeglichene Lastspitzen. Ein Problem, was es auch heute weiterhin bei der Elektrizitätsversorgung gibt.
Lastspitzen sind die Zeiten, in denen am meisten Strom gebraucht wird und von den Verbrauchern abgenommen wird.
Wenn Sie sich die Lastkurve von so einem Kraftwerk angucken, haben Sie halt immer zu bestimmten Zeiten Spitzen und dann haben Sie wieder Niedriglastzeiten. Und das ist ein Problem.
Bis heute. Denn Kraftwerke produzieren in der Regel kontinuierlich dieselbe Menge Strom. Man kann sie nicht einfach dauernd hoch und wieder runterfahren, je nachdem, wie viel Strom gerade benötigt wird. Atomkraftwerke gar nicht, Kohle- und Gaskraftwerke etwas besser, aber auch nicht so einfach. Windkraftanlagen und Solaranlagen sind leichter regelbar. Deshalb müssen auf dem Strommarkt idealerweise Produktionszeit und Verbrauchszeit zusammenfallen. Denn ist das Kraftwerk auf die Spitzenlasten eingestellt, was soll dann in den Zeiten passieren, in denen vor allem die Großkunden, sprich die Betriebe, weniger Strom brauchen?
Das fand ich ganz spannend, dass dann wirklich überlegt wurde, der private Haushalt ist eigentlich ein super Abnehmer für genau diese Schwachlastzeiten, die wir jetzt im Netz haben.
Die Stromnutzung wird deshalb popularisiert und Elektrizität soll schnell salonfähig werden. Die Argumente sprechen für den Strom. Er ist reine, saubere, geruchs- und gewichtslose Energie. Kein Staub, kein Dreck, kein Gestank irritierte den gehobenen bürgerlichen Haushalt. Denn der ist zunächst die Zielgruppe, weil Strom teuer ist. Um 1900 kostet die Kilowattstunde je nach Region zwischen 60 und 70 Pfennig. Der Stundenlohn eines Elektrikers beträgt aber nur 30 bis 40 Pfennig. Und ein Hauer im Bergwerk verdient pro Schicht 4 Mark. 1910 sind auch nur 3,5% aller großstädtischen Haushalte an das Stromnetz angeschlossen.
Der russische Physiker Leon Theremin entwickelt das Theremin, ein Instrument, das berührungslos gespielt wird und die Töne über zwei Elektroden erzeugt. Strom ist ein Angebot, das sich seinen Bedarf sucht und findet. Die Strombegeisterung der Ingenieure ist früh da, schaut man sich an, welche Geräte wann schon erfunden und patentiert werden. Der Tauchsieder 1883, die Kochplatte 1886, das Bügeleisen 1892, der Durchlauferhitzer 1894 und der Eierkocher 1897.
Wenn man die Werbung aus der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert anschaut, dann würde jemand, der von irgendwo kommt und hier nie gelebt hat, glauben, dass es die ganzen Dinge schon gibt. In den Haushalten waren die aber nicht.
Aus zwei Gründen. Noch fehlenden Stromleitungen in den Wohnungen.
Man hatte mal einen Raum, da hing ein Kabel von der Decke, da war eine Lampe drin. Eine Fassung vielleicht nur mit dem Stecker, sodass man noch bügeln konnte und das war's. Bis das System so weit geht, dass man sagen kann, jetzt ist es wirklich klasse, dauert es halt eine Weile.
Und wer sich dann Leitungen, Strom oder Geräte leisten konnte, kaufte lieber Luxusartikel, die Besucher beeindruckten. Elektrische Zigarrenanzünder, Teekessel, Tischklingeln, Ventilatoren oder Heizlüfter. Alles, was dem preiswert zur Verfügung stehenden Personal genutzt hätte, wie beispielsweise ein Staubsauger, das erschien nicht so wichtig. Die Technikhistorikerin Sophie Gerber aus Wien.
Dann nach dem Ersten Weltkrieg, auch in der sogenannten Dienstmädchenkrise, ändert sich das ein bisschen, weil dann auch die großbürgerliche Hausfrau ja dann irgendwie zum Staubsauger greifen musste zum Beispiel und dann wird das auch ganz gezielt beworben.
Das Dienstpersonal wird täglich teurer, anspruchsvoller, weniger leistungsfähig. Die Maschine hingegen wird täglich billiger, anspruchsloser und leistungsfähiger.
Heißt es schon 1915 in einer Broschüre der Gesellschaft für Elektrizitätsverwertung. So werben nationale und internationale Stars aus Film- und Showgeschäft ab Mitte der 1920er Jahre für neue elektrische Haushaltsgeräte. Eine Werbefotografie der AEG zeigt die französische Schauspielerin und Tänzerin des Casino de Paris Edmond Guy, mondän mit Bubikopf frisiert in goldglänzendem Kleid, rotem Hausmantel und roten Schuhen, wie sie in einem bürgerlichen Wohnzimmer, dessen Einrichtung geschickt auf der Mitte zwischen Modernität und Tradition balanciert, den Teppich mit dem Staubsauger Vampir reinigt. Hausarbeit fällt leicht, dank des Vampirs.
Hallo, gnädige Frau, haben Sie heute schon Strauch gesaugt? Nein? Kennen Sie denn nicht den neuen Vampir-Staubsauger der AEG? Bitte.
Klar hat das ganz stark mit Lebensstil und diesen Konnotationen von Fortschritt und Modernität auch zu tun.
Die 20er Jahre leben vom Ausbau des Stromnetzes. Die Lichter der Großstadt leuchten verheißungsvoll, egal ob auf dem Kurfürstendamm oder am Potsdamer Platz in Berlin, dem Champs-Élysées in Paris, dem Broadway in New York oder dem Piccadilly Circus in London. Kinos, Theater, Varietés, das ganze Nachtleben lebt vom Licht, von elektrisch verstärkter Musik, vom Tempo, vom Strom. Im Oktober 1928 findet das mehrtägige Spektakel Berlin im Licht statt. Tausende Besucher stehen allabendlich vor angestrahlten oder illuminierten Sehenswürdigkeiten, dem Reichstag, dem Rathaus, den Museen oder dem Wasserfall am Kreuzberg. Berlin zeigt sich als moderne und zukunftsorientierte Metropole und der Soundtrack dazu stammt von Bert Brecht und Kurt Weill.
Und zum Spazieren gehen genügt das Sonnenlicht, doch um die Stadt Berlin zu sehen, genügt die Sonne nicht.
Der Ausbau der Infrastruktur geht parallel dazu voran. Ende der 1920er Jahre sind mehr als 50% aller Haushalte in Deutschland an das Stromnetz angeschlossen. Neubauwohnungen werden direkt mit elektrischen Leitungen versehen, die auf Zuwachs ausgelegt sind. Und die Energieversorger starteten gemeinsam mit der Elektroindustrie die nächste Offensive, um die Verbrauchstäler auszugleichen. Denn Strom ist zwar verfügbar, er wird aber nicht ausreichend verbraucht.
Es gab da durchaus Vorbehalte. Schmecken vielleicht meine Kekse anders, wenn ich die im elektrischen Ofen backe? Und hier in Berlin zum Beispiel die BEWAG, die hatten so Ausstellungsräume eingerichtet und haben professionelle Hauswirtschafterinnen angestellt, die dort Kurse gegeben haben, also Kochkurse im elektrischen Kochen, um Vorbehalte abzubauen.
Mutter hat jetzt Zeit für uns, denn sie kocht elektrisch.
Rufen auf einem Plakat von 1935 zwei Kinder, ein blonder Junge und ein blondes Mädchen, beide weiß gekleidet, inklusive weißer Kniestrümpfe aus, die mit ihrer Mutter, ebenfalls blond, rotes Kleid, in einem frühlingshaften Park spielen. Während in einem hineinmontierten Bildausschnitt ein kleiner, dienstbarer Koch einen Kuchen im elektrischen Ofen backt. Glück und Sauberkeit. Oder Glück durch Sauberkeit. Doch trotz aller Werbung kochten 1936 gerade mal 2% aller Haushalte in Deutschland elektrisch. Paul Hindemith komponiert des kleinen Elektromusikers Lieblinge für das vom deutschen Ingenieur Friedrich Trautwein entwickelte Trautonium, einem Vorläufer des Synthesizer.
Es geht nicht ohne Strom. Also es sind ja nicht nur die tatsächlich augenfälligen Dinge, wie kein Licht zu haben, sondern letztendlich funktionieren alle Systeme, die wir haben, mithilfe von Strom. Also selbst wenn der Supermarkt noch Aggregate hätte, mit denen man die Kühlschränke kühlen könnte, sie kämen nicht durch die Tür.
Der österreichische Autor Mark Elsberg beschreibt in seinem Thriller Blackout die Verwerfungen, die entstehen, als Terroristen das europäische Stromnetz kapern. Binnen weniger Tage brechen die Lieferketten zusammen. Es gibt weder Benzin, noch Wasser, noch Lebensmittel, um die Bevölkerung zu versorgen. Kühe verenden qualvoll in ihren Ställen. Sie können nicht gemolken werden, da es die Bauern nicht per Hand schaffen. Seuchen drohen. Die Kliniken sind sowieso überlastet und können ihrer Arbeit trotz Notstromaggregaten nur sehr eingeschränkt nachgehen. Das Stromnetz ist für uns lebenswichtig und sehr komplex. Und Marc Elsberg beschreibt seinen Aufbau mit einer passenden Analogie.
Stellen Sie sich das Stromnetz wie den Blutkreislauf eines Menschen vor. Vielleicht mit dem Unterschiede, dass es nicht ein, sondern mehrere Herzen gibt. Das sind die Kraftwerke. Von den Kraftwerken wird der Strom im Land verteilt wie das Blut im Körper. Dabei gibt es verschiedene Leitungen, so wie es verschiedene Blutgefäße gibt. Hochspannungsleitungen sind vergleichbar mit den Hauptschlagadern, in denen große Mengen über weite Strecken transportiert werden können. Dann gibt es Leitungen mit mittlerer Spannung, welche Energie weitertransportieren, bis die regionalen Netze sie an die Endabnehmer verteilen, wie die Kapillaren das Blut in jede Zelle bringen.
Menschen, die sich noch daran erinnern, wie ein Leben ohne Strom aussah, sind heute nur noch schwer zu finden. Die Großmutter des Autors kochte bis Mitte der 1970er Jahre noch auf Holz und mit Briketts. Und sein Onkel Horst Günther Wessel, der heute 85 Jahre alt ist, erinnert sich noch daran, wie seine Mutter und er 1947 nach Unterheiligenhofen zogen. Das ist ein kleines Dorf im Bergischen Land, knappe 40 Kilometer östlich von Köln, nahe Lindlar gelegen.
Da gab es auch Strom.
Ich glaube, das wurde nur für Licht benutzt. Es gab überhaupt keinen Elektroofen. Es gab nur diesen Ofen, den man mit Brennholz oder Brikett heizen musste und darüber wurde gekocht.
Das waren so Ringe und man konnte da also Töpfe verschiedener Größe einsetzen, je nachdem, welchen Ring man wählte, um damit die Vertiefung über der Feuerstelle zu nutzen.
Der Ort war 1932 an das Stromnetz angeschlossen worden. Viele Landgemeinden waren es schon früher. Manche über lokale Stromversorger. So beispielsweise Gramzow in der Uckermark, eine Gemeinde mit heute knapp 2000 Einwohnern. Hier gab es einen lokalen Bauunternehmer namens Kosch, der mit einem Generator im Ort für elektrisches Licht sorgte.
Seit 1902 haben wir Strom, ne?
Stolz vermerkt die Ortschronik, dass Gramzow noch vor den weitaus größeren nahegelegenen Landstädten Angermünde und Prenzlau über elektrischen Strom verfügte. Mit einem Generator sei der Strom produziert worden, berichtet Christa Brandt vom örtlichen Geschichtsverein.
Das Ding haben die Russen nachher mitgenommen. Weil das ja immer noch funktioniert hat. Hier auf dem Markt nebenan ist das Deutsche Haus. Und da haben die hier vorne hin Stalin als Holzjurist gebaut oder was weiß ich. Und den mussten sie anstrahlen. Und da war die Firma Kosch, die haben sie dann rangeholt, dass sie dann Licht macht, dass der dann da läuft und Stalin erleuchtet. Ja, das haben die alten Kram so erzählt. Leider hat nicht irgendeiner ein Bild gemacht, ne?
Nur wenige Zeitzeugen können aus eigener Erfahrung berichten, wie sich ein Leben ohne Strom anfühlte. Zwar gab es bis etwa 1930 noch nicht flächendeckend Elektrizität in Deutschland, aber die meisten Regionen waren doch, wenn vielleicht auch nicht rund um die Uhr, mit Strom versorgt. So bleiben nur schriftliche Zeugnisse, die vor 20, 30 oder 40 Jahren aufgezeichnet wurden und beschreiben, wie die Elektrizitätsversorgung das Leben in Dörfern veränderte.
Dann kam das elektrische Licht. Das war etwas kalt, aber bequem. Man hat sich bald an das elektrische Licht gewöhnt und es für sehr praktisch befunden.
Frieda Kapke. Sie wurde 1900 in Alt-Erlau bei Wien geboren. In ihrem Dorf wurde das elektrische Licht 1920 eingeführt.
Dann kamen der Staubsauger, die Kochplatten und zum Schluss die Waschmaschine und der Boiler. Es ist uns dadurch sehr viel Arbeit erspart geblieben und ich möchte die Elektrizität nicht mehr missen. Besonders nicht den elektrischen Ofen mit der Nachtheizung.
Oder aber es gibt Berichte von besonderen Situationen. Stefanie Neumann aus München besitzt beispielsweise eine kleine Berghütte im bayerischen Voralpenland. Ihr Großvater hat sie 1947 auf 800 Meter Höhe im Voralpenland erbaut. Ein simples Holzhaus ohne fließendes Wasser und eben auch ohne Strom.
Ich hatte mal eine ziemlich schwere Erkrankung. Und nach der OP und nach der Weiterbehandlung musste ich mal so 6 Wochen warten. Und die 6 Wochen habe ich dann da oben verbracht, also alles ohne Strom. Das geht aber wunderbar. Man muss sich halt einschränken. Und man lebt auch mehr mit Tages- und Nachtzyklus. Wie soll ich das ausdrücken? Ich denke, mich hat es eigentlich immer entschleunigt.
Studie 2 von Karl-Heinz Stockhausen aus dem Jahr 1954. Es ist die erste Komposition, die ohne Instrumente, auch ohne elektronische, aufgeführt wurde, sondern aus reinen Sinustönen hergestellt wurde.
In der Nachkriegszeit setzt es ein. Die Leute verdienen mehr, die Geräte sind weitaus günstiger im Verhältnis zum Einkommen und dann zieht dieser häusliche Maschinenpark in die Haushalte ein. Also jegliche Tätigkeit wird dann durch elektrische Geräte ersetzt.
Doch gleichzeitig, sagt Nina Lorkowski, war
die Verwendung von Energie eine ganz andere, weil man einfach bewusst mit Energie umging. Egal, ob das jetzt Strom war oder ob das eben Kohle war. Trotz der Möglichkeit, mit einem elektrischen Heißwasserspeicher täglich zu duschen, wurde das nicht gemacht. Die Familien, die hielten ganz lange fest an dem wöchentlichen Badetag. Und trotz moderner Technik wurde lange an dieser Tradition festgehalten.
Man war ja auch gewohnt, zum Beispiel Füße waschen oder sowas im kalten Wasser. Das war das Normale, nicht? Und die gründliche Körperreinigung, die fand dann in einer Zinkwanne dann auch mit warmem Wasser statt.
Wandel braucht Zeit. Etablierte Konventionen sind schwer zu ändern. 1965 tritt Bob Dylan beim Newport Folk Festival elektronisch verstärkt auf. Das Publikum ist entsetzt und buht ihn aus. Dylan bricht nach 15 Minuten seinen Auftritt ab. Ja, Konventionen sind schwer zu ändern. Auch Vorstellungen von Hygiene.
Es ist wirklich so, dass wenig Wäsche gewechselt wurde. Das ist heute ja unvorstellbar. Und unsere olfaktorischen Wahrnehmungen muss sich ja geändert haben. Das kann ja gar nicht anders sein. Das muss man ja gerochen haben. Aber vermutlich war unser Geruchssinn damals demgegenüber nicht so sensibel, wie er heute wäre. Wenn heute jemand sein T-Shirt eine Woche anziehen würde, würde der Geruch vermutlich irgendwie als unangenehm wahrgenommen werden.
Wenn alle riechen, riecht keiner.
Ja, genau. Wenn alle riechen, riecht keiner. Und das finde ich doch so als kulturelle Veränderung ganz schön gravierend.
Die Waschmaschine gilt als größte Errungenschaft in der Hauswirtschaft. Der erste Waschvollautomat, der alle Arbeitsgänge vom Einweichen bis zum Schleudern der Wäsche automatisch durchführte, wurde 1951 auf der Bauausstellung Constructa in Hannover vorgestellt. Er hieß auch wie die Ausstellung. Und er war unerschwinglich. 2200 Mark kostete die Maschine, als der Durchschnittsverdienst eines Arbeiters unter 350 Mark und der eines Ingenieurs unter 600 Mark im Monat lag. Und selbst als sie Mitte der 1960er Jahre bezahlbar wurde, musste sie noch beworben werden. Durch Sauberkeitskampagnen.
Deutscher, bist du sauber?
Der Spiegel druckt 1970 die Anzeige einer Düsseldorfer Werbeagentur, die eine dreiköpfige Familie mit Schweineköpfen statt menschlichen zeigt. Ein Symbol dafür, dass, wie es der Anzeigentext formuliert, die Deutschen viel zu selten ihre Wäsche wechseln. Was offensichtlich wirkt. Sophie Gerber?
Es gibt ganz interessante Statistiken, wie oft Unterhosen gewaschen werden. Und das schnellt natürlich rapide nach oben mit der elektrischen Waschmaschine.
1998 besaß fast jeder Haushalt in Deutschland eine Waschmaschine. Und heute ist der vollelektrische Haushalt da. Mit Eierkocher, Kaffee- und Schneidemaschine, Milchaufschäumer, Mixer, Mikrowelle, Elektrogrill, Raclette- und Joghurtbereiter in der Küche, mit Bohrmaschine, Akkuschrauber, Elektrosäge im Keller und jeder Menge Unterhaltungs- und Arbeitselektronik in anderen Räumen.
So etabliert sich sicher eine Energiekonsummentalität, die viel mit Energievergessenheit vielleicht zu tun hat, aber auch mit Lebensstil und neuen Ansprüchen. Das gute moderne Leben ist einfach ein elektrisches Leben.
Mit immer größer werdendem Stromhunger.
Wir brauchen in der Zukunft mehr Strom. Der Strombedarf in Deutschland wird steigen,
sagt Stefan Gabriel Haufe, Pressesprecher im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
Seitens des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums gibt es ja eine Prognose aus dem letzten Herbst, die eben deutlich über 600 Terawattstunden in Zukunft an Strombedarf berechnet. Es gibt aber auch Prognosen seriöse Studien, die sogar darüber noch hinausgehen.
Es geht so in Richtung 800, 900 Terawattstunden.
Das ist die Ansicht von Christoph Podewils, der lange Pressesprecher der Denkfabrik Agora Energiewende war, heute für die Global Solutions Initiative arbeitet, die internationale Organisationen zu globalen Problemen wie Klimawandel berät und ein Buch mit dem Titel Deutschland unter Strom geschrieben hat.
Die zusätzlichen Verbräuche kommen eben daher, dass all das, was wir heute mit Öl und mit Gas machen, mit fossilen Energieträgern, mit Kohle natürlich sowieso, künftig mit Strom machen müssen. Das ist der einzige Energieträger, den wir klimafreundlich in großen Mengen auch sogar im eigenen Land herstellen können.
Ich würde mein Geld auf Sonne und die Solarenergie setzen. Was für eine Energiequelle. Ich hoffe, wir müssen nicht erst die Erschöpfung von Erdöl und Kohle abwarten, bevor wir das angehen.
Thomas Alva Edison im Jahre 1931.
Zurzeit verbraucht Deutschland Primärenergie in der Größenordnung von 3.400 Terawattstunden im Jahr. Doch ist der Begriff der Primärenergie trügerisch? Denn Primärenergie lässt sich nicht eins zu eins nutzen.
Jetzt muss man aber auch wissen, dass bei allen Verbrennungsprozessen, die wir haben, sehr, sehr viel Energie wirklich zum Schornstein rausgeht. Also im Auto ist es im Bereich von 60-70% der Energie, die in dem Benzin oder Diesel, was ich im Tank habe, steckt, geht zum Auspuff raus. Das ist ein fahrbares Lagerfeuer. Im Kraftwerksbereich ist es genau das Gleiche. Also wenn Sie ein sehr, sehr gutes Kohlekraftwerk haben, dann hat das einen Wirkungsgrad von ungefähr 50%. Das heißt, immer noch die Hälfte der Energie, die in der Kohle drin steckt, geht zum Himmel raus. Gaskraftwerke ist es so ähnlich, die sind ein bisschen besser.
1974, Tangerine Dream, Phaedra. Die Berliner Band war einer der Pioniere auf dem Gebiet der elektronischen Musik.
Direkt erzeugter Strom ist da wesentlich günstiger. Wandelt man Strom in Wärme um, beträgt der Nutzungsgrad 100%. Nutzt man Strom, um eine Wärmepumpe anzutreiben, ist der Wirkungsgrad noch höher. Denn die Wärmepumpe macht aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Genauer gesagt, sie macht das nicht, sondern zieht mit einer Kilowattstunde Strom 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme aus der Umwelt. Wandelt man Strom in Bewegung um, beträgt der Wirkungsgrad ebenfalls fast 100%. Lediglich durch Reibung und Abwärme geht ein wenig verloren.
Der Strom, so haben wir es ja auch in unseren Gesetzen festgelegt, im Klimaschutzgesetz, kommt aus den erneuerbaren Energien her, aus Sonne und Windkraft. Das werden die wichtigen zukünftigen Quellen sein.
Knapp 30.000 Windkraftanlagen gibt es zurzeit in Deutschland auf dem Festland. Die meisten davon, gut ein Fünftel, in Niedersachsen. Es folgen Schleswig-Holstein und Brandenburg. Ziel ist es, 2% der Landesfläche für die Windenergie zur Verfügung zu stellen. Das hört sich erst einmal nicht viel an. Dennoch sind diese Flächen nicht leicht zu finden. Es gibt zahlreiche Ausschlusskriterien, sei es durch Naturschutzgebiete oder die Nähe zu Siedlungen. Und in vielen Bundesländern gelten beispielsweise harte Abstandsbestimmungen von Windrädern zu Siedlungen. Bestimmungen, die etwas absurd anmuten. So dürfen Kohlekraftwerke, Mülldeponien, Düngemittelfabriken, Anlagen zur Trocknung von Kot, auch Steinbrüche, in denen gesprengt wird, näher an Siedlungen liegen als Windräder. Christoph Podewils ist sich sicher, wir werden dennoch perspektivisch mehr Strom mit Windenergieanlagen produzieren.
Die Endlichkeit von Öl und Gas wird uns gerade schmerzlich bewusst. Bei Kohle ist nicht viel anders. Es ist noch kein Atomreaktor auf der Welt gebaut worden, weil jemand den aus marktwirtschaftlichen Gründen wollte. So, was bleibt dann? Die Anzahl der Windkraftanlagen wird gar nicht so sehr steigen. Die werden aber größer werden und viel leistungsfähiger. Und Höhe, und also Größe und höhere Leistungsfähigkeit resultiert tatsächlich in einer viel, viel höheren Stromproduktion.
Dazu käme, so Podewils, noch ganz viel Solarenergie. Am besten mit einer Solarpflicht für Neubauten. Auch auf Gewerbebauten. Außerdem brauche man bessere, intelligentere Stromnutzung und bessere Speichersysteme. Podewils spricht davon, dass man beispielsweise die Batterien der E-Autos besser nutzen könne. Sie nachts laden, dann tagsüber den Strom wieder ins Netz einspeichern, um damit die Waschmaschine laufen zu lassen. Besser als so etwas individuell zu regeln, wäre es aber, daraus ein Geschäftsmodell zu machen.
Das wäre sinnvoll, sowas zu machen. Dafür mangelt es aber noch an Standards.
Einen klügeren Strommarkt, eine klügere Verteilung und Nutzung, eine klügere Produktion. All das braucht es und daran wird gearbeitet. Smart Meter, die den Stromverbrauch im Haushalt messen und optimieren, die wissen, wann die Waschmaschine am besten läuft. Hans-Walter Doppelmann.
Ich weiß, dass sich die Unternehmen schon sehr, sehr viele Gedanken über diese modernen und intelligenten Netze der Zukunft machen und das natürlich auch in Modellen simulieren. Und man kann sowas ja ausrechnen und weiß dann auch, was man braucht und was man vielleicht zukünftig nicht mehr braucht. Es ist natürlich alles mit sehr, sehr großen Investitionen verbunden.
Hinzu kommt eine bessere internationale Vernetzung. Zurzeit reicht das europäische Stromverbundnetz von Island bis in die Türkei. Die Ukraine ist über Nebenleitungen auch angeschlossen. Es wurde ursprünglich geschaffen, um die Netzstabilität zu verbessern. Solch ein System kann den Ausfall mehrerer Kraftwerke recht problemlos wegstecken und dient heute auch zum Handel von Strom. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck.
Die Strom-In- und Exporte sind, die gibt es und meiner Ansicht nach noch nicht genug. Wir werden die Klimaschutzpolitik in Europa nur schaffen, wenn wir Europa auch als gemeinsamen Energiemarkt sehen und öffnen. Wenn wir also zwischen den Onshore-Windkraftanlagen in Deutschland, Wasserkraft in Norwegen oder in den Alpen und PV in den südeuropäischen Ländern tatsächlich Brücken schaffen.
Energiesicherheit. Wir haben uns auch daran gewöhnt, dass Strom immer und überall zur Verfügung steht. Selbst in einer Stadt wie Berlin, in der, glaubt man Teilen der Lokalpresse, fast nichts funktioniert, ist das Stromnetz absolut stabil. Fast absolut stabil. Im Jahr 2021 fiel 480 Mal der Strom in mehr als 50 Berliner Haushalten mindestens eine Minute lang aus. Meist wegen technischer Defekte, worunter beispielsweise zerstörte Leitungen durch Baufahrzeuge fallen.
2008. Paul und Fritz Kalkbrenner, Sky and Sand. Geschrieben für den Film Berlin Calling von Hannes Stöhr. Seit 2011 wird der Song als Hintergrundmusik von dem immer noch im Braunkohletagebau tätigen Energieversorger RWE für Werbespots genutzt. Schade eigentlich, er würde als Titel eher zu einem Unternehmen passen, das auf Solarenergie setzt.
Letztlich ist eine Entwicklung einer modernen Gesellschaft ohne Elektrizität, die Verfügbarkeit von Elektrizität, nicht möglich.
Sagt Hans-Walter Doppelmann, der Leiter des Recklinghauser Strommuseums. Zurzeit leben etwa 1 Milliarde Menschen auf der Erde ohne Strom, vor allem in afrikanischen und asiatischen Ländern. Ohne Strom heißt oft auch ohne Licht, ohne Krankenhäuser, die Röntgen- oder Ultraschallaufnahmen machen oder ihre Medikamente kühlen können, und ohne Computer. Rein physikalisch gesehen reicht die tägliche Sonnenenergie problemlos aus, um ein Jahr lang die Erde mit Strom zu versorgen. Nur Zeit und Geld sind notwendig.
Das geht nicht alles von heute auf morgen. Wir haben sicherlich da auch, zumindest in den westeuropäischen Ländern, auch lange geschlafen, weil es uns ja gut ging. Und was das Geld angeht, wird da natürlich auch nochmal klar, dass es ein Missverhältnis gibt. Denn da, wo das Geld sitzt, ist auch schon Elektrizität. Und da, wo keine Elektrizität ist, ist, wen wundert es, auch nicht so viel Geld. Also es braucht Umverteilung in jeder Hinsicht.
Im rasenden Strom, wie die Elektrizität unser Leben verändert hat. Ein Feature von Günther Wessel. Es sprachen Eva Meckbach, Timo Weißschnur und Joachim Schönfeld. Ton Alexander Brennecke. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Martin Hartwig.